Noch einmal befindet sich unser Text in dem Kolosserbrief, Kapitel 1. Wir sind zu bis Vers 15 gekommen. Aber wieder des Zusammenhanges wegen beginne ich zu lesen mit Vers 9. In diesen Versen spricht der Apostel von seiner Fürbitte. Eigentlich hat er nur eine Bitte, aber die deckt sehr vieles ab und davon schreibt er hier. Deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Und das sollte auch unsere stete Bitte sein, erfüllt zu sein, getrieben zu sein, getragen, geführt zu sein von der Erkenntnis seines Willens. Wer ein Christ ist, wer ein echter Christ ist, wer Jesus nachfolgt, ihm die Treue halten will, der will auch wissen, was Jesus will. Der will diesen Willen tun und um ihn tun zu können, gilt es, ihn zu kennen. Dieser Wille besteht in diesem Fall in aller geistlichen Weisheit und allem geistlichen Verstehen. Der Weg in den Himmel ist ein geistlicher Weg. Alle Wege mögen nach Rom führen, wie man so sagt, aber nicht alle führen in den Himmel. Und diesen kann man nicht hier irgendwo antreffen mit einem gelben Schild. Mir kam einmal ein Traktat in die Hände, das hatten Geschwister aus Albstadt angefertigt. Und der Titel war sehr passend: Wie kommt man von Albstadt in den Himmel? Nicht auf Bundesstraße sowieso. Das ist ein geistlicher Weg. Jesus ist nicht zu sehen. Er ist in der anderen Welt, in der unsichtbaren Welt. Aber wir Menschen sind fähig, in beiden Welten zu wohnen. Und wir sind übrigens auch das einzige Wesen, das in beiden Welten wohnt. Wir sind fähig, in einer sichtbaren, greifbaren Welt zu wohnen, aber auch in einer geistlichen Welt. Unsere Seele ist dort zu Hause. Wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir in dem geistlichen Himmel zu Hause. Dort sind wir platziert zur Rechten des Vaters in Christus. Epheser 2, Vers 7. Also es gilt, geistliche Weisheit, geistliches Verstehen zu erhalten, um dem Herrn Jesus in geistlicher Weise nachzufolgen, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist. Das ist das Ziel, zu allem Wohlgefallen vor Gott, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt und hineinwachst in die Erkenntnis Gottes. Das Ziel unseres Lebens sollte sein, Gott besser kennenzulernen. Und wer Gott kennt, nun sein Leben gestaltet sich dann entsprechend. In aller Kraft, das ist die dritte Eigenschaft eines gottwohlgefälligen Lebens, in aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit gekräftigt zu werden. In aller Ausdauer und Geduld mit Freude. Und die vierte Eigenschaft ist der Dank. Und dem Vater dankt, der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird, das Erbe der Heiligen im Licht. Es ist das Erbe von heiligen Menschen. Unheilige kommen dort nicht hin, weil Gott absolut heilig ist. Kein Flecken ist an ihm, kein böser Gedanke, kein Gedanke, den er dulden würde, der sündlich wäre. Der uns aus der Obrigkeit der Finsternis befreite. Wir befinden uns jetzt im Licht und sind Erben des Lichts. Und uns versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben jetzt einen König. Davon singen wir in einem Lied. Ich habe einen herrlichen König. Und er regiert in der Gemeinde, in der Schar seiner Bürger, seiner Angehörigen, in unserem Leben persönlich, in meinem Leben. Da ist er König und es gilt nun, seinen Willen zu erkennen um diesen Willen dann auszuführen. Vers 14 hatten wir gestern Abend betrachtet. Jetzt mündet dieser Dank ein in eine große Verehrung des Sohnes. Er wird uns nun vor Augen gezeichnet in den weiteren Versen. In welchem wir die Erlösung haben, die Befreiung von Sünde, von Schuld, von Gericht durch sein Blut. Darüber sollte man nachdenken. Über das Kreuz, über seine Marter. Das alles brauchte es, um mich, Herbert Janssen, zu erlösen. Es gab keinen anderen Weg. Er wurde das Opfer, das Schlachtopfer an unserer Stelle. Johannes der Täufer hatte das schon Jahre vorher bekannt gegeben. Als Jesus einmal vorbeiging, ruft er raus, dort ist er, schaut, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hebt und wegträgt. Das ist Jesus. Hätte man dieses im Auge behalten, im Ohr behalten, dann hätte man das Kreuz später besser verstanden. Aber da stand man ratlos, selbst die Jünger Jesu, bis es ihnen klar wurde. Und dann haben sie es mit aller Klarheit verkündet. Nun Vers 15. Der Erlöser, von dem wir in Vers 14 erfahren, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, das heißt die Vergebung aller Schuld, aller Sünden, auch der Kommenden, deshalb können wir sofort mit aller Sünde zu ihm kommen, die dann auftritt, weil er sie schon getragen hat ans Kreuz. Und dieser Erlöser, jetzt kommt etwas Unerwartetes, und ich weiß nicht, ob wir das in irgendeinem anderen Text so gedrängt, so komprimiert haben. Dieser Erlöser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und um das zu verstehen, müssen wir jetzt fragen, was ist ein Ebenbild? Nun, ein Ebenbild ist nicht schwer zu verstehen. Wenn man eine Fotografie von mir irgendwo zu sehen bekommt, dann kann man sagen, das ist ein Ebenbild von Herbert Janssen. Oder wenn meine Frau, und das ist jetzt typisch von Großmüttern, dass sie Bilder von den Enkelkindern dabei haben, und dann sprechen sie gern über sie und zeigen die Bilder. Also, wenn meine Frau dann diese Bilder von den Enkeln zeigt, dann wissen die, die daneben sitzen und hineinschauen, so sehen die Kinder jetzt aus. Nun, vielleicht sind die Bilder einige Jahre alt, dann weiß man, man kann mit Veränderungen rechnen. Aber das sind eben Bilder, als sie aufgenommen wurden. Nun hat Gott ein Bild. Wieso? Warum war es wichtig für Gott, ein Bild von ihm zu haben, und zwar im Messias, in Jesus Christus? Dazu muss man jetzt etwas weiter ausholen. In Gedanken schreiten wir zurück, Jahrtausende, einige tausend Jahre, bis zum ersten Blatt der Bibel, als Gott die Welt schuf. Ich denke, die meisten von uns wissen, was dort geschrieben steht. Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes. Ihm ähnlich, in seinem Bilde schuf er ihn, Mann und Frau, beziehungsweise männlich und weiblich schuf er sie, weil sie für die Ehe gedacht waren. Sie wurden im Bilde Gottes geschaffen. Das heißt, der Mensch war jetzt ein sichtbares Bild eines unsichtbaren Gottes. Nicht, dass Gott jetzt auch so leiblich aussehen würde, sondern er ist Geist. Gott ist vollkommen Geist. Geister haben Form. Aber wir können uns diese Form nicht vorstellen. Geister, Engel zum Beispiel, können menschliche Form annehmen. Wie sie dann sonst aussehen, weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass die Schrift uns das zeigt. Was die Schrift uns zeigt, sind gleichsam Fotografien oder Bilder, die jetzt uns vermitteln sollen, einiges an Eigenschaften und so weiter von himmlischen Wesen. Wir können uns weder Gott noch Engel so richtig vorstellen. Ein Mann arbeitet, ein Christ, auf dem Felde, der Regen droht zu kommen. Jemand kommt vorbei und hilft ihm. Er kennt ihn nicht, aber er ist sehr dankbar für diese Hilfe. Das Heu, oder was es war, die Ernte, konnte noch rechtzeitig in Schutz gebracht werden. Der Mann sagt, kommen Sie zu mir nach Hause, Sie dürfen noch was essen, bevor Sie weiterziehen. Aber der Mann war verschwunden. Er war bestimmt, er war gewiss, war ein Engel, den Gott geschickt hatte. Dieser Engel sah dann so aus wie ein gewöhnlicher Mann im Dorf, der bereit war zu arbeiten und auch Muskeln hatte, um arbeiten zu können. Hatte wohl auch eine Gabel dabei, was immer nötig war. Aber das heißt nicht, dass Engel immer so aussehen. Er hatte jetzt diese Form angenommen. Als Abraham, zur Mittagszeit dürfte es gewesen sein, hinausschaut von seinem Zelt oder von seinem Schutz, von seinem Baum, da sieht er Männer dahergehen. Vier. Oder waren es drei, zwei Engel und Gott selbst. Die hatten menschliche Form angenommen. Abraham war der Meinung, sie seien Menschen. Sie waren so gekleidet wie Menschen aus der Gegend. Und sie kamen näher und er bietet ihnen ein Mahl an und weist seine Frau an, etwas zu richten, damit sie auch beherbergt werden können. Und dann ziehen sie weiter und Abraham zieht mit ihnen. Abraham bleibt vor einem stehen, der Jahwe ist, der Gott, der Abraham erwählt hatte und der aus ihm ein Volk machen wollte. Das war Gott in Menschengestalt, eine Theophanie, nennen wir das, eine Gotteserscheinung. Aber eines Tages gab es ein anderes Bild. Und das war ein wahrhaftiges Ebenbild. Und das war der Herr Jesus. Aber warum denn? Gehen wir zurück zu 1. Mose 1. Das Bild, das Gott sich gemacht hatte aus Ton, aus Erde, hat sich gegen Gott verschuldet. Und infolgedessen wurde das Bild Gottes im Menschen verstümmelt. Nicht ausgelöscht. Die Bibel weiß vom Bild Gottes im Menschen als solchen zu sprechen, auch wenn er ein Sünder ist. Aber er sieht nicht mehr so aus wie Gott. Er ist nicht mehr so heilig. Er spricht nicht mehr wie Gott. Er spricht ganz anders. Man erkennt kaum das Bildnis Gottes in ihm. Aber er kann sprechen. Und Gott ist ein Sprechender. Und darin liegt eine Gottesähnlichkeit. Es kann kein anderes Wesen sein. Außer den Engeln. Aber hier haben wir ein sichtbares Bild auf der Erde, ein greifbares. Die Engel sind Geister. Also der Mensch ist an dieser Stelle im Bild des Gottes geschaffen. Er kann denken, überlegen. Er denkt in einem gewissen Sinne, wie Gott denkt. Wenn Gott sich offenbart und er spricht in seinem Wort, dann kann der Mensch das lesen und verstehen, weil er auch so denkt. Es ist seine Sprache, seine Denkweise. Und wenn Gott in sein Gewissen hineinredet, dann weiß der Mensch, Gott hat Recht. Er mag nicht bereit sein, das immer zuzugeben, aber er weiß, das ist richtig so. Er weiß sich als Schuldner vor Gott. Denn das Gesetz Gottes, das Denken Gottes über Gut und Böse, ist in sein Herz hineingraviert. Und diese Eingravierung trägt jeder von uns in seiner Brust. Jeder von uns hat ein Gewissen und weiß um Gut und Böse. Nicht gleichwohl deutlich meldet sich dieses Gewissen, aber es ist da und ein Stück Ähnlichkeit mit dem Wissen Gottes über Gut und Böse. Das Bildnis ist aber verstümmelt. Und so wie es ist, darf es nicht vor Gott erscheinen. Gott muss es total zerstören. Er hat das Gericht angekündigt. Die Seele, welche sündigt, muss sterben, zerstört werden, sagt Gott. Aber er will nicht den Tod des Sünders. Er muss den Menschen zerstören, aber er will es nicht. Das bleibt uns ein Geheimnis. Aber wir sind fähig, das zu hören und wahrzunehmen und ernst zu nehmen und uns darüber zu freuen, dass Gott nicht unseren Tod will. Aber wie soll es jetzt dazu kommen, dass Gott uns nicht zerstören muss? Denn wir haben den Tod verdient, einen ewigen Tod. Das ist der Plan Gottes von Ewigkeit her, selbst Mensch zu werden, selbst ein Bildnis von ihm selbst zu werden, in menschlicher Gestalt, in sichtbarer Gestalt. Ein Kind wird geboren, ein absolut getreues Bild von Gott. Es wächst heran, wird zu einem Mann und er hat Nachfolger, denen er seine Botschaft anvertrauen kann. Und einem von ihnen sagt er, dabei sagt er das Wort zu allen Jüngern, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du mich siehst, dann siehst du Gott. Philippus hatte gebeten, zeige uns den Vater, wir wissen nicht, wie er ist. Und Jesus sagt, ihr habt ihn die ganze Zeit gesehen. Ich bin das genaue Bildnis vom Vater, hätte er sagen können. Der Hebräerschreiber sagt später, schreibt in seinem Brief, er ist das getreue, absolut getreue Abbild Gottes. Warum schuf Gott sich ein Bild? Ein zweites Bild, nebst Adam und Eva und ihren Nachkommen. Weil dieses Bildnis die Schuld des ersten Bildnisses auf sich nehmen musste. Und wenn das hier so steht, Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, Komma, die Vergebung der Sünden, und dann ein Komma steht, und in Vers 15, derer das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, dann bringen wir Vers 15 in Verbindung mit Vers 14. Vers 15 hat seine Bedeutung von Vers 14 her. Vers 15 sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott sehen wir nicht, wir können ihn nicht sehen, wir wissen nicht, wie er beschaffen ist. Er ist nicht geschaffen. Aber wie er da ist, wissen wir nicht. Aber wenn wir Jesus sehen, wenn wir ihn kennenlernen, und er ist beschrieben in diesem Wort, aber die, die zu seiner Zeit lebten, die sahen in seinen Zügen das Erbarmen, die Liebe, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes. Sünder mussten zittern vor ihm, bußfertige Sünder kamen und freuten sich, dass er bereit war, ihre Sünden zu vergeben. Das war Jesus. Sie wussten, er war absolut heilig, er tolerierte keine Sünde. Aber wenn sie in Buße und Reue zu ihm kamen, wussten sie auch, erfuhren sie, dass er die vollkommene Liebe war, die bereit war, ihnen zu vergeben. Und darüber haben sich gefreut, eine Sünderin wie die Magdalena, die Maria Magdalena, wie ein Matthäus, der eine Menge Schuld auf seinem Gewissen hatte, Zachäus und andere, die freuten sich, dass Jesus ihnen barmherzig gewesen war. Das ist Jesus, ein Ebenbild von Gott. Und dieses Ebenbild wird an unserer Stelle verstümmelt. Jesaja 53 erzählt uns die Geschichte, aber die Geschichte beginnt schon in Kapitel 52, Ende des Kapitels. In der Lutherbibel wird uns sogar die Kapiteleinteilung so geschildert, dass Kapitel 53 bereits Ende vom Kapitel 52 beginnt. Das heißt, wir haben da ein Aufeinander. Das heißt, Ende Kapitel 52 lesen wir, er litt, sein Aussehen war nicht mehr das eines Menschen. So verstümmelt wurde dieses Bild, dass man das Bildnis eines Menschen nicht mehr in ihm sah. Und das Bildnis Gottes, das war wohl auch verhüllt. Christus starb, weil er unsere Schuld auf sich nahm und an das Kreuz trug. So schreibt Petrus in 1. Petrus 2. Er trug unsere Schuld und an unserer Stelle wurde er verstümmelt. Deshalb wurde Gott Mensch. Deshalb gibt es ein zweites Ebenbild von ihm, vom unsichtbaren Gottes. Der unsichtbare Gott stirbt anstelle von sichtbaren Menschen in Christus Jesus, dem menschgewordenen Lamm, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, Erstgeborener aller Schöpfung. Ein Ausdruck, über den manche stolpern. Erstgeborene? Ist Jesus denn geboren worden? Als Ebenbild? Ja, er ist geboren worden. Zu Bethlehem. Er wurde aber nicht geschaffen zu Beginn der Schöpfung. Es heißt hier Erstgeborene aller Schöpfung. Welche Schöpfung? Was heißt das, Erstgeborene aller Schöpfung? Nun lassen wir das Auge schnell weiterschweifen bis zu Vers 18. Da haben wir es noch einmal, diesen Begriff. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der Anfang ist, Erstgeborener. Und jetzt von den Toten, das ist der Schlüssel. Erstgeborene von den Toten. Und warum von den Toten? Weil er gestorben war als Ebenbild. Er wurde verstümmelt, zerstört. Er verließ das Licht dieser Welt, ging in die ewige Dunkelheit hinein an unsere Stelle, kam aber hervor aus dem Tode als das erste Exemplar einer Neuschöpfung, die Gott vornimmt. Gott wird eines Tages die ganze Schöpfung neu schaffen. Sie wird ganz erneuert werden. Wir werden neu geschaffen werden. Wenn Jesus kommt, werden die Gläubigen in Christus auferstehen mit einem neuen Körper. Das ist ein Exemplar der Neuschöpfung. Dieser Körper wird etwas anders aussehen, beschaffen sein, als er jetzt ist. Die, die dann leben, die werden verwandelt werden, denselben Körper bekommen per Verwandlung. Später wird der Rest der Umwelt des Menschen neu werden, neu geschaffen werden. Aber es gibt noch eine andere Etappe, in der Gott neu schafft. Das ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dort beginnt die Geschichte der Neuschöpfung. In der Auferstehung. Der Leib Jesu Christi war ein neuer Leib. Er war der auferstandene Körper, den er hatte. Und das konnte man daran erkennen, dass die Nägelmale noch dort waren, drei. Das heißt, an drei Stellen, an beiden Füßen und an beiden Händen. Aber er war ja wahrscheinlich mit den Füßen übereinander gekreuzigt, mit drei Nägeln. Auf jeden Fall noch eine Wunde an den Seiten vom Speer her. Diese Wunden zeigen ihn als den, der er vorher war. Der Auferstandene ist der Gestorbene. Und dennoch ist der Leib anders beschaffen. Er kann durch feste Mauern hindurchgehen. Er ist ein geistlicher Leib. Er ist ein wirklicher Leib, ein materieller, denn er kann essen und trinken. Das tut Jesus mit seinen Jüngern. Aber er ist auch zugleich ein geistlicher Leib. Das können wir uns nicht vorstellen. Es gibt auch nur ein Exemplar davon. Deshalb gibt es kein Beispiel. Nur er, und den sehen wir nicht. Aber wir werden ihn sehen. Unser Körper wird genauso beschaffen sein. Diese Hoffnung haben wir. Das heißt, in der Auferstehung hat Gott zum ersten Mal Schöpfung, die er geschaffen hatte, er hatte ja den Leib Jesus gegeben, dieses Exemplar von unserer sichtbaren, greifbaren Schöpfung ist in der Auferstehung Jesu Christi neu geworden. Und das ist der erste Schritt in einer Geschichte des Neuwerdens. Der nächste Schritt ist in der Zukunft. Das ist unser Neuwerden. Paulus schreibt an die Philipper: Unser Leib wird so sein, wie sein Leib ist. Er schenkt uns einen neuen Leib, der genauso beschaffen ist wie sein Leib. Und dann geht die Geschichte weiter am Tag des Herrn, bis dann die ganze Welt wieder aufgeht, aber offenbar in Kleinstteile zergeht, wie Petrus das beschreibt in 2. Petrus 3. Und eine neue Welt wird geschaffen, Offenbarung Kapitel 20. Eine neue Welt, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und dann wird alles neu geworden sein. Das ist die dritte Etappe. Also, wenn Jesus Christus von den Toten aufersteht, ist er der Erste, der Erstgeborene. Ja, sagt jemand vielleicht, Sie haben aber von Schöpfung gesprochen. Und Paulus schreibt aber Erstgeborener. Nun, ich will uns zeigen, dass das zusammengehört. Lesen wir Offenbarung, Kapitel 1. Offenbarung, Kapitel 1. Vers 4. Das heißt Mitte Vers 4, denn der Anfang hat mit Johannes zu tun. Er schreibt, Gnade sei euch zuteil und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten. Wird man geboren, wenn man vom Tode hervorkommt? Man wird neu geschaffen, man wird neu gemacht, aber geboren? Ja, das ist eine Geburt aus dem Mutterleib der Erde. Wenn Jesus aus dem Grabe hervorgeht, ist das gewissermaßen eine Geburt, eine Schöpfung und eine Geburt zu gleicher Zeit. Wenn ein Kind geboren wird, wurde es geschaffen. Eine Geburt ist etwas Geschaffenes. Und Jesus Christus ist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, die noch neu werden soll. Er wurde nicht am Anfang, als unsere Welt einmal geschaffen wurde. Nicht dann wurde Jesus geschaffen. Er war es, der diese Welt schuf. Paulus erinnert uns daran. Vers 16, Vers 15, Erstgeborener aller Schöpfung. Warum ist Jesus der Anfang der neuen Schöpfung? Nun, wir haben gesagt, dass er als Ebenbild unseren Platz einnahm, aber jetzt gehen wir weiter. Warum wird er Erstgeborener genannt, wenn Gott alles neu macht? Und Jesus ist der Erste. Wieso ist das, dass es Jesus ist? Vers 16. Weil in ihm alles geschaffen wurde, das in den Himmeln und das auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles wurde in dieser Person geschaffen. Jetzt müssen wir uns etwas Zeit nehmen, nicht zu schnell. Sonst sind das lauter Wörter und wir gehen nach Hause und haben nichts mitzunehmen. Wir müssen hier langsam gehen. Paulus hat hier einen sehr langen Satz, der ist verschachtelt, und wir müssen hier stehen bleiben an den verschiedenen Ausdrücken. Also gehen wir zurück zum Anfang der Bibel noch einmal. Gott schuf die Welt. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Alles, was geschaffen wurde, hat er gemacht. In Johannes Kapitel 1 steht geschrieben, dass alles, was gemacht wurde, alles, was geschaffen wurde, das entstand durch den, der im Fleisch kam, Jesus. Er war, bevor er Mensch wurde, der allmächtige, ewige Gott. Er blieb das, aber er war es, bevor er Mensch wurde. Er hieß das Wort, hatte keinen besonderen Namen, außer den Namen, die Gott sowieso zukommen. Jahwe, der Ewige und so weiter. Also durch die zweite Person Gottes, durch den, den wir als Jesus kennen, wurde alles geschaffen. Ja, Paulus schreibt, in ihm wurde alles geschaffen. Später sagt er, durch ihn und für ihn. Aber jetzt heißt es, in ihm wurde alles geschaffen. Wie kann alles in Christus geschaffen worden sein? Weil Christus unendlich ist. Christus ist der allgegenwärtige Gott. Und wie groß auch die Schöpfung sein mag, sie ist nicht größer als Gott. Sie ist kleiner. So groß ist Gott. Gott ist unbeschreiblich groß, unendlich groß. Ewig, das heißt endlos in Zeit und Raum. In ihm wird geschaffen. In diesem ewigen Gott. In ihm entsteht der Gedanke. Lasst uns Menschen, sagt Gott. Und dazu gehörte der Herr Jesus, das heißt, der hieß damals noch nicht so, aber die zweite Person des dreieinigen Gottes. Auch der Heilige Geist gehörte dazu. Alle drei waren beteiligt an der Schöpfung. In Gott wurde geschaffen, gedacht und getan. Lasst uns, und dann schuf Gott. So groß ist der Herr Jesus. Paulus will, dass die Kolosse das wissen. Denn in Kolosse droht eine Irrlehre Platz zu gewinnen. Und die Kolosser sind in Gefahr, weniger von Jesus zu halten, als zu halten sich gebührt. Sie wollen ihn sich vorstellen als einen von verschiedenen Mittlern vielleicht. So kam es später dann auf in dieser Gegend. Diese Irrlehre ist bekannt aus der Altertumsgeschichte. Wir wissen nicht genau, welche Form sie damals angenommen hatte, aber dieses ist klar, sie waren in Gefahr, das Bild von Jesus zu kürzen. Und Paulus nimmt sich Zeit und mit verschiedenen Ausdrücken zeigt er, wie groß unser Erlöser ist. Der, der uns erlöst hat, der ist der Schöpfer, der ist der unendlich Große. In ihm wurde einmal alles erschaffen. Und weil dem so ist, weil er so groß ist, geziemt es sich, dass er am Anfang der Neuschöpfung steht. Dass er den Anfang macht, dass er am Anfang steht. Den Anfang setzt er in seiner Auferstehung. Es geziemt sich, dass es so ist. Weil er alles geschaffen hat, und in ihm alles geschaffen wurde, deswegen ist er der Erstgeborene in der Heilsgeschichte. Wenn er für uns gestorben ist und dann wieder aufersteht, ist er der Erste, der alles neu macht aufgrund seines eben geschehenen Todes. Die Geschichte geht weiter. Wir wollen uns Jesus jetzt anschauen, wie er wirklich aussieht. Denn das ist nötig, damit wir ihn anbeten. Und nicht zu wenig von ihm halten. Er ist kein Kumpel von Christen. Er ist der ewige, heilige, allgegenwärtige, allmächtige Gott, mein Erlöser. Ihm gebührt wahre Anbetung, weil in ihm alles geschaffen wurde, das in den Himmel und das auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles. Es ist nicht nur Sichtbares geschaffen worden. Solches, das wir mit Augen oder mit Fingern oder mit unseren Ohren wahrnehmen könnten, sondern auch Unsichtbares. Und was gehört zum Unsichtbaren? Die Engelwelt. Es ist schwer zu wissen, wie viele Arten von Geisterwesen es gibt. Die Bibel spricht von Cherubim, Seraphim und anderen Engeln. Hier ist die Rede von Herrschaften. seines Thrones, seines Herrschaften, seines Erstrangige, seines Autoritäten. Es scheint, als ob die Engelwelt noch gestuft ist in verschiedenen Maßen von Autorität. Es ist eine sehr große Welt und die Engelwelt ist kaum von uns zu zählen. Die Bibel weiß von Milliarden zu berichten. Und in dieser großen Engelwelt, die immer ihm noch treu geblieben ist, ein Teil ist abgefallen und folgt nun einem Erzengel, Luzifer, nach. Auch die wurden als unsichtbare, gute Wesen geschaffen, verließen aber ihren ursprünglichen Stand und wurden zu Teufel und Dämonen. Alles Unsichtbare wurde einmal von Gott geschaffen. Und da gibt es allerlei Zeichen von der Macht und Oberherrschaft Gottes. Er hat gleichsam seine Fingerabdrücke in dieser Hinsicht hinterlassen, auch in der geistlichen Welt. Dort gibt es auch Mächtige und Größe und so weiter. Das müssen wir leider schnell überspringen bzw. überlesen, denn wir können da uns kaum viel vorstellen. Aber wir nehmen es zur Kenntnis. Seines Herrschaften, seines Erstrangige, seines Autoritäten, alles ist durch ihn geschaffen. Durch ihn. Alles. Christus ist der Schöpfer von allem. Und es ist für ihn geschaffen. Offenbarung, Kapitel 4. Ende von Offenbarung 4. In Kapitel 4 haben wir einen Überblick über den Thron Gottes in der Schöpfung. Wir sehen hier den Herrn der Schöpfung. Und wir lernen, dass der Gott, der die Gemeinde durch diese Welt führt, er kann sie durch eine Welt, die er geschaffen hat, führen. Kapitel 4, Vers 11. Würdig bist du, Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, weil du alle Dinge schufst. Hier ist, wird das Lamm geehrt. Das heißt, Gott, der Mensch, wurde dann ein Opferlamm an unserer Stelle. Würdig bist du, Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, weil du alle Dinge schufst und zu deinem Willen sind sie da. Und wurden sie geschaffen. Sie wurden zum Willen von Christus geschaffen, damit sie den Willen des Christus, des Sohnes Gottes, täten. Wozu bist du da? Du bist geschaffen worden in Adam und Eva. In deiner Mutterleib bist du geschaffen worden. An einigen Stellen bist du geschaffen worden. Du kamst auf die Welt, um den Willen Gottes zu tun. Um den Willen Gottes zu tun. Warum kamen die auf die Welt, die jetzt Fußball spielen? Nicht um Fußball zu spielen, sondern um für Gott da zu sein. Überlege einmal, hast du deine Karriere, deinen Beruf, deinen Werdegang selbst gewählt? Wie kamst du dazu? Kannst du sagen mit jenem Schuhmacher, ich bin Schuhmacher durch den Willen Gottes, so wie Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes war, so sei er Schuhmacher durch den Willen Gottes. Er wusste, Gott hatte ihn dazu bestimmt, das zu tun, um für ihn zu leben in dieser Qualität. Wir haben kein Recht, vorzugreifen. Wir haben kein Recht, unser Leben zu bestimmen. Wir haben kein Recht, unser Leben zu planen. Wir haben kein Recht, unseren Beruf zu wählen, unseren Ehepartner, unseren Wohnsitz und so weiter. Wir sind geschaffen und geführt worden durch Gott, durch diese Welt bis jetzt, um seinen Willen zu tun. Und damit wir diesen Willen erkennen, betet Paulus für die kolossischen Christen. Und alles, was wir hier besprechen, gehört zu diesem Gebet. Ist alles ein Gebet. Wir merken, wie umfangreich es ist. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und Vers 17, er ist vor allem. Ein kurzer Satz, aber wie umfangreich. Er ist vor allem. Zeitlich, räumlich. Die zwei Ausdrücke sind nicht von ungefähr gewählt. Ich denke, wir wissen, woraus die Welt besteht. Drei Bausteine. Das ist Wissenschaft. Materie, Raum, Zeit. Das deckt alles ab, was geschaffen ist, was da ist an Schöpfung. Und das ist die Natur, die Welt, die man in der Naturwissenschaft studiert. Materie, Raum, Zeit. Gegenstände in Raum und Zeit. Nun ist Jesus, der Mensch gewordene, Materie angenommen habende. Er ist der Erste im Raum und er ist der Erste in der Zeit. Er ist vor allem anderen. Jetzt ist die Frage, kann ich Ja dazu sagen? Kann ich Ja dazu sagen? Kann ich das annehmen, dass er in meinem Leben an erster Stelle steht? Ja. Denn er ist der Erste. Die Frage ist, ob ich mich das bequemen lasse. Ja. Mir das bequemen lasse. Ob ich das so haben will. Es besteht immer die Möglichkeit, Nein zu Gott zu sagen. Mit furchtbaren Konsequenzen, die wir dann auszulöffeln haben. Aber wir dürfen zu ihm kommen mit aller unserer Schuld und dürfen ihn ganz neu an die erste Stelle stellen. Das heißt, das Anerkennen. Aber dann gilt es auch, den ganzen Preis zu zahlen dafür. Was ist der Preis? Dein Leben. Alles. Nichts weniger. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der nehme seine Bereitschaft zu sterben auf sich. Das ist das Kreuz. Wenn die Israeliten im Lande Israels, in Palästina, eine Reihe von Gefangenen sah, mit Kreuzen auf den Rücken, dann wusste jeder, wohin es ging. Es ging Richtung Gerichtsort, wo man hingerichtet wurde. Und wenn Jesus sagt, du sollst bereit sein, ein Kreuz auf deinen Rücken zu nehmen, um mir nachzufolgen, dann weiß ich, wo es hingeht. Dort, wo er mit seinem Kreuz hinging, in den Tod. Wer Jesus nachfolgen will, der muss damit rechnen, dass er stirbt für Jesus. Während er lebt. 1. Johannesbrief. Als Lebende lassen wir unser Leben. Paulus sagt, vor den Toren von Damaskus habe ich Jesus erlebt. Und jetzt ist es mein Bestreben, nur ihn vor Augen zu halten und ihm nachzujagen und nur ihn zu haben. Und zugunsten dessen, ihn zu haben, habe ich auf alles verzichtet, auf meine Ehre. Und er war einer der Ersten in seiner ganzen Gesellschaft, davon schreibt er in Galater 1. Er war bekannt als ein Pharisäer, als ein junger, eifriger Pharisäer. Aber er sagte, ich habe auf alles verzichtet. Auf meinen Ruf, auf meinen Ruhm, meinen Namen, auf alles habe ich verzichtet. Hat alles dran gegeben, Jesu wegen. Und er sagt, es bleibt so. Ich bin immer noch dabei, alles für Schuld, Entschuldigung, für Kot, Abfall, Abwurf, für Schaden zu achten, alles seinetwegen. Das heißt, wer Jesus nachfolgt, der muss bereit sein, alles abzugeben, das der Herr nennt. Hier, dies. Jesus ist nicht hart. Jesus ist nicht Er wünscht nicht Schwierigkeiten. Aber es ist nun eben so, dass wir gern unseren eigenen Weg gehen wollen. Das ist nun so, als wir als Menschen. Und Jesus weiß, dass es ohne Züchtigung nicht geht. Es geht nicht. Nur zu schnell halten wir mehr von uns, als zu halten sich gebührt. Und dann muss er wieder seine Hand auf uns legen, etwas drücken. Und dann schreibt Petrus in 1. Petrus 5, demütigt euch unter der mächtigen Hand Gottes. Komm wieder nach Hause in den Rahmen. Du fällst ein bisschen aus dem Rahmen. Wir halten zu viel. Unser Selbstimage ist aufgeblasen. Oder ich halte fest an etwas. Und da muss ich bereit sein, es fahren zu lassen. Manchmal ist das das Auto, manchmal ist es das Haus, die Arbeitsstelle, das Bankkonto, die Frau, das Kind, der Mann. Es kann irgendetwas sein. Es bleibt ihm überlassen, zu entscheiden, was wir abzugeben haben, damit er selbst uns der Wichtigste bleibt. Das ist das Wichtigste, dass er der Wichtigste bleibt, dass er vor allem da ist. Jeder sollte sich einmal Rechenschaft darüber geben, was ihm wichtig ist. Wir waren zum Dienst in Württemberg und vor dem Haus, der Versammlungshaus, war ein, wie nennt man das, eingerahmt mit Fenster, ein Plakat. Das Unwichtigste, und jetzt ist mir entfallen, entschuldigen Sie, ich verspreche mich manchmal, also vergessen Sie es. Es ist nämlich die Gefahr, dass das Unwichtigste das Wichtigste wird. Ja. Ein Schweizer Fußballspieler, jemand, der also ein Trainer wahrscheinlich, sagt einmal, es ist nichts Wichtiger, es ist nichts Schöneres, als einen Ball zu kicken, so ungefähr. So, ist das dein Gott? Ja. Worauf bist du bereit zu verzichten? Zähl einmal auf, was ist dir wichtig? Ja. Den Jungen sind die Mädchen wichtig, ja? Den Mädchen sind die Jungs wichtig. Den Jugendlichen, die strebsam sind, ist ein Arbeitsplatz wichtig, ja? Die wollen zu etwas kommen, ja? Es mag alles gut sein, aber das ist nicht das Entscheidende. Nicht nur das Böse muss weg, nicht nur die Sünde. Jesus hat uns nicht erlöst, damit wir das Gute an seiner Stelle genießen. Nein, er soll Gott sein. Er will der Schöpfer bleiben. Er will der Halter aller Dinge in unserem Leben sein. Er will in allem den ersten Platz einnehmen. Ich wünschte, ich hätte Worte, das mitzuteilen, das ans Herz zu legen, dass er an erster Stelle steht. Meine Lieben, ich befürchte, wenn diese Versammlung aus ist, dass wir das vergessen. Stimmt das? Ich befürchte, dass wir zu schnell im Gerede, im Gespräch miteinander, jetzt geht es wieder zum Alltag über, ja. Wir setzen uns ins Auto, aufs Motorrad oder was immer. Ja. Geht Jesus mit uns? Woran denken wir? Was füllt mein Köpfchen? Ja. Wenn du dich heute schlafen legst, woran wirst du denken? Wenn du ganz allein bist, woran denkst du automatisch? Das ist deine Welt. Da bist du zu Hause. Und wenn diese Welt nicht Jesus ist, dann hast du einen Abgott. musst du dich fragen, ob du wirklich ein Nachfolger Jesu bist oder nicht. Wir haben jeden Tag zu wählen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Schwierigkeiten sehr schnell ausgeräumt werden können. Wir werden krank, wir können zum Arzt gehen, zum Krankenhaus. Wir verlieren etwas an Hab und Gut, es kann wieder gekauft werden. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es reparaturfähig ist, ja, dass etwas ersetzt werden kann. Aber es gibt Dinge, die können nicht ersetzt werden. Die können nicht. Und Gott hat ein Recht, mich jetzt aus dem Leben zu holen. Und in welcher Verfassung werde ich dann sein? Meine Frau und ich waren für einige Tage ins Elsass gefahren. Ich war müde und sie war bereit und dann sind wir gefahren. Ich wurde krank, dennoch, und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Krankenwagen kam und es war gegen Abend, die Sonne schien ein. Man hatte mich hinten in den Wagen, in einen Krankenwagen Platz gegeben. Und dann liege ich da halb und schaue in die Gegend. Ich weiß, ich bin dem Tode nahe, aber ich sage mir, ich fühle das nicht. Ich fühle mich genau wie vorhin. Ja. Aber ich musste wissen, ja, wenn ich sterbe, muss ich bereit sein zu sterben. Ich muss bereit sein. Wisst ihr, ihr werdet genauso sterben, wie ihr gelebt habt. Genauso. Deshalb sollten unsere Gedanken bei der Ewigkeit sein und nicht beim zeitlichen Haften bleiben. Nicht beim zeitlichen Haften bleiben. Jesus will der Erste sein und bleiben. Er ist vor allem. Vers 17. Und alles besteht in ihm. Das werden wir jetzt ausklammern. Ich möchte noch auf Vers 18 zu sprechen kommen. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Der Anfang ist. Erstgeborene von den Toten. Damit er in allem der Erste würde. Paulus will es noch einmal sagen. Dieser, der uns erlöst hat, der Erstgeborene von den Toten ist, der alles erschaffen hat, der alles trägt mit seinem Wort und so weiter, der ist das Haupt der Gemeinde. Der ist unser Hirte. Der ist es, den wir anbeten. Der ist es, in dessen Namen wir uns versammeln. Der ist es, der im Leben eines jeden an erster Stelle stehen will. Nehmen wir dieses mit nach Hause, wenn wir nach Hause kommen. Wollen wir unseren Bund mit Gott erneuern und sagen, Herr Jesus, ich gehöre dir. Ich gehöre ganz dir. Mein Leib gehört dir. Mein Kopf, mein Denken, meine Ohren, meine Augen, meine Hände, meine Füße, meine Sexualität, mein Beruf, mein Haus, mein Auto, alles gehört dir. Und du wirst jetzt bestimmen in meinem Leben. Und wenn du das sagen kannst, dann wird eine Tür aufgehen in deinem Leben. Und dann wird dir Jesus groß werden. Denn dann liegt vor uns ein Panorama von Herrlichkeit, das man nicht ahnt, bevor man zu dieser Tür kommt. Es muss dazu kommen. Jesus gibt sich nicht Rebellen. Jesus gibt sich nicht Menschen, die ihren eigenen Weg gehen wollen. Die lässt er gehen. Du darfst gehen, du darfst deinen Weg einschlagen. Du musst aber wissen, dass das schlimmere Konsequenzen hat, als wenn du bereit bist, Jesus nachzufolgen, alles zu seinen Gunsten zu verzichten, auf alles zu verzichten. Aber dann eines Tages alles zu erben, die ganze Herrlichkeit und schon hier den Genuss seiner Gemeinschaft hast. Wir wollen zusammen beten. Wir stehen dazu auf.